Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Raffaela, was ist deine früheste Kindheitserinnerung?
Ich kann mich an Phasen in meinem Kindergarten erinnern und wie ich bei Oma und Opa war. Ich glaube, da war ich vielleicht 3 oder 4. Und dann eben erst so ab dem Kindergarten. Also früher, mir ist es nicht bewusst, aber wir haben heute eine Frau getroffen, die schon im Mutterleib ihrer Mutter quasi gewusst hat, sie muss da raus. Sie ist 1 Monat zu früh rausgekommen. Und wir haben sehr viel über innere Räume, über Transformationen, über das eigene Sein, über das Frausein gelernt, aber auch viel über die Geburt, denn sie ist nämlich Hebamme, war Hebamme, wer weiß, wo sie hinträgt.
Und die Geburt oder das Gebären hat nicht nur tatsächlich mit dem zu tun, wenn man als Frau ein Kind kriegt, sondern auch als Mensch kann man immer wieder geboren werden und muss eigentlich wieder zu dem Ich zurückkommen, das man ursprünglich war und ist. Und da begleitet sie Menschen auch. Also nicht nur als Hebamme, sondern auch in diesen Veränderungsprozessen. Und ihr steht ein großer Veränderungsprozess vor.
Genau, wir hatten ein wirklich sehr berührendes Gespräch mit ganz vielen Gänsehautmomenten für uns, mit ein bisschen Tränen in den Augen, weil es uns sehr berührt hat. Aber mehr wollen wir euch nicht verraten. Bitte hört's rein. Das tolle Gespräch mit Zala Buschnik.
Wir sind in einem sehr schönen Raum mit grünen Vorhängen, schönen Blumen. Uns gegenüber sitzt Zala Buschnik. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich habe über dich gelesen, was du selber geschrieben hast, du bist Hebamme, Raumhalterin, Frau, Mensch und auch Wunder. Und wir beginnen unseren Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden, warum wir dich ausgewählt haben. Und wir finden dich mutig, weil du, wie du vorher schon beschrieben hast, einen sehr geradlinigen Weg eigentlich jetzt verlässt. Du folgst deinem inneren Ruf, was Neues auszuprobieren. Du gibst Menschen Raum, sich zu entfalten. Und da sind wir schon sehr gespannt, dich näher kennenzulernen. Ich habe schon gesagt, viele Freundinnen waren bei dir, du warst ihre Hebamme. Deswegen ist es gefühlt schon, als ob wir uns schon lange kennen, aber wir kennen uns noch gar nicht. Deswegen sind wir sehr gespannt, dich heute und hier kennenzulernen.
Super gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr bei mir seid. Ich habe gerne Gästinnen in meinen Räumen, weil ich sie wunderschön finde, weil sie eine Atmosphäre bieten, in der man sich wohlfühlt und weil da vieles aufgehen kann einfach. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir es so vereinbart haben, dass ihr zu mir kommt. Ist mein Nest, aus dem vieles entspringt. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Ja, man fühlt sich hier definitiv wohl und nachdem wir dich nicht kennen, ich habe so nicht das Gefühl, dass man einen Eisbrecher braucht, weil es hat irgendwie vor dem Gespräch schon begonnen. Immer mal eine kleine Schachtel mit Kärtchen. Du darfst bitte eine ziehen, vorlesen und hoffentlich gerne beantworten.
Also mein Kärtchen ist, mit welchen 3 Worten würdest du dich beschreiben? Mutig, offen und hab ein tiefes, tiefes Vertrauen.
Sehr schön.
Das passt gut zu der nächsten Frage, die wir haben, das Leben nämlich. Wo hat dein Leben gestartet? Woher kommst du? Geografisch, emotional, familiär? Und wie bist du zu der geworden, die heute hier sitzt?
Es hat definitiv alles, was in meinem Leben passiert ist, mich natürlich zu der gemacht, die heute da bin. Mein Ursprung ist in Slowenien, damals noch Jugoslawien. Also ich bin in Jugoslawien geboren. Ganz genau dann halt in Slowenien. Und ich bin das 2. Kind meiner Eltern. Ich habe noch einen älteren Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich. Ja, und in Slowenien gerade bin ich 1 Monat zu früh quasi geschlüpft. Ich kann mich so ganz genau eigentlich auch an meine vorgebliche Zeit erinnern, in meiner Mama. Und ich habe es manchmal unmöglich gefunden, da drin zu sein und habe das Gefühl gehabt, ich bin da so eingesperrt. Und dann habe ich mich raus. Dann bin ich raus. Ein Monat zu früh. Also zu Mittag. Und ich weiß, ich, das ist ein Gefühl, was in mir war. Okay, Sarah, das hast du dir anders vorgestellt. Und bin in diesem kleinen Körper gelandet, wo ich noch viel machtloser war, irgendwas in meinem Leben zu bestimmen, als es davor war. Und da war ich in diesem Babykörper drin und dachte, okay, jetzt kann ich nämlich gar nichts mehr. Ich bin nur auf andere angewiesen und muss das alles einfach aushalten, was denen einfällt und wie die mich lesen können und wie die wissen, was ich brauche. Das habe ich sehr entmutigt und das weiß ich ganz klar als Baby. Ich war aber immer sehr, sehr, sehr tough. So, und habe dann mein Weg gesucht. Ich glaube, wenn ich so zurückdenke, ich war immer mutig. Es war mir, ob das jetzt Kindergarten war oder dann die Schule, ich war lebenshungrig. Das hat mich einfach das Leben interessiert. Ich habe selbst für Kinder, als die es nicht so lustig gefunden haben, in die Schule zu gehen, das war auch nicht verstanden. Ich habe jetzt dort gewohnt. Ich wollte immer dazulernen und Sachen ausprobieren und kreieren und alles, was mir eingefallen ist, habe ich eigentlich gemacht. Und ich hatte Glück, dass damals, also es war ein kommunistisches Land, wo all diese Freigegenstände, es war alles gratis. Das heißt, ich konnte beim Schulradio sein, beim Theater sein, beim Chor sein, beim Tanzen sein, bei Leichtathletik, bei Skifahren, überall konnte ich sein und habe mich dort ausgebreitet. Ich weiß, dass es schon da zwei Sachen gibt, die dazu geführt haben, dass es so war. Eins, definitiv, dass das meine Grundnatur ist, dass ich das Leben einfach erfahren möchte, dass ich nicht genug reden kann vom Leben. Und andersrum weiß ich auch, dass es bei mir zu Hause nicht nur lustig war. Mein Papa war Alkoholiker. Also da war die Stimmung immer so ein bisschen angespannt. Meine Eltern waren ja mit sich selbst beschäftigt. Das war einfach ungemütlich. Und deswegen war das auch ein Teil, dass ich gewusst habe, hey, egal wo ich bin, es ist entspannter als zu Hause. Und mitunter war das ganz sicher auch der Grund, warum ich so früh von zu Hause weggegangen bin. Ich habe gewusst, ich muss dort weg. Wenn meine Seele überleben will, dann muss ich weg. Und was ist der früheste Zeitpunkt, der möglich war, wegzukommen von zu Hause, war nach dieser Grundschule. Also wir hatten so neun Klassen, wo jeder hingeht, halt alle gemeinsam, und dann kannst du entscheiden, wo du hingehst. Und ich habe gewusst, ich wähle eine Schule, die nicht dort ist, wo ich lebe. Weil das ist so die erste Möglichkeit, wo ich sage, okay, ich will in diese Schule gehen und dann kann ich ausziehen von zu Hause und dann komme ich mal am Wochenende nach Hause. Also.
Und welche Schule war das dann?
Das war Modeschule. Also ich habe schon mich sehr viel für Mode, für Schnitte, für Stoffe interessiert und habe angefangen, meine Kleider selbst zu nehmen. Und die war damals in Ljubljana eigentlich. Es war urschwer hineinzukommen. Das hat aus ganz Slowenien haben sie eine Klasse pro Jahr genommen. Das heißt, wir waren 25 Schülerinnen aus ganz Slowenien und ich habe gewusst, ich schaffe das. Und ich war sicher nicht die Talentierteste im Zeichnen, also es waren ganz große Prüfungen. Und ich bin zu meinem Zeichenlehrer gegangen, den ich sehr gemacht habe. Also, er muss mich unterstützen. Ich will so viel üben, er weiß, was rankommt. Ich will so viel üben, denn ich muss das schaffen. Und hab's mit wesentlich weniger Talent als viele andere, die von Haus aus sehr talentiert waren im Zeichnen. Ich war gut in Mode, aber ich war nicht das zu zeichnen, deswegen ist das dann als Stillleben und alles. Und dann habe ich mir halt angestrebt, dass ich das schaffe. Und ich habe es geschafft. Und zwar, also die Schule ist in einer wunderschönen Umgebung, dort, also in Križanke, Das kennen viele von Konzerten, weil dort unglaublich schöne Konzerte sind. Also es hat Josef Bletschnik alles geschaltet und dort finden nachher schöne Konzerte statt. Und dort in diesem alten, der neuer war, ist diese Schule nicht mehr. Und ja, das ist besonders nach Ljubljana, die Hauptstadt, ins Internat.
Wie weit war das weg von deinem Zuhause?
100 Kilometer, glaube ich, oder so. Also auf jeden Fall so, dass man nicht den Kanal bekommt. Aber ich bin dort nicht gelandet. Also ich weiß, war alles auf das ausgerichtet. Und ich muss ins Ausland. Es ist mir eigentlich nicht so wenig weit weg. Ich will eigentlich ins Ausland. Mein Wunschland damals wäre ganz sicher England gewesen, weil ich englische Sprache, also mit der englischen Sprache, ich spreche sechs Sprachen, aber mit Englisch resoniert mein Körper am allermeisten. Ich habe das Gefühl, in Englisch kann ich mich am besten ausdrücken. Mein Körper schwingt mit Englisch am höchsten. Und das war unrealistisch. Meine Eltern konnten mir gar nichts sagen. Und dann, meine Tante hat damals in Frankfurt gelebt. Sie ist auch als junges Mädchen aus Jugoslawien nach Österreich gekommen. Und die hat dann gesagt, meine Tante, kannst du schauen, ob es nicht in Frankfurt in der Modeschule gibt? Ja, kann ich zumindest Deutsch lernen, dann kann ich andere Sprache, anderes Land. Das ist zwar fast weniger weit weg als Ljubljana, von dort, wo ich gelebt habe in Slowenien, aber es ist Ausland. Und sie hat gesagt, ja, es gibt eine. Und der Direktor hat damals gesagt, naja, wenn sie auch meine Prüfung schafft, dann kann sie kommen. Und die hat schon Deutsch so als Fremdsprache in der Schule gelernt und ein bisschen privat dazu. Also Deutsch war mir nicht fremd. Und die haben diese Aufnahmeprüfung geschafft und dann war klar für mich die Entscheidung, ich bin ins Ausland. Und habe das an den Nagel gehängt in Ljubljana. Das hat niemand verstanden in Slowenien. Also, wie kann ich sowas machen? Wenn man dort reinkommt, das ist wie Mercedes, wie Ferrari eigentlich. Und dann gibt man das her. Das ist mal ganz leicht gefahren. Und so bin ich in Frankfurt gelandet.
Wie alt?
Ich war 15.
15.
Ich bin mit 15 nach Frankfurt gekommen und habe da die Modeschule bekommen. Und bin in der Klasse drin gesessen und habe gedacht, okay, das ist sehr spannend, was für ein Deutscher dich gelernt habe. Ich verstehe nichts.
Dialekt dann.
Ja, gar nichts. Oder viel weniger, als ich gedacht habe. Und ich habe einfach gelacht, ich habe einfach nicht gelacht. Ein paar Fragmente habe ich immer wieder aufgenommen. Und dann, ich habe einen riesen Vorteil gehabt. Ich lerne ganz, ganz leicht. Ich lerne ganz leicht. Und in der Modeschule war sehr viele Gegenstände bis auf Deutsch und Nähen. Aber das habe ich auch schon echt gut gekannt davor. Ich habe im ersten Jahr so wie Bio oder Mathe oder diese, ich war nur mit dem Übersetzen beschäftigt, ich habe mir alles übersetzt, weil ich eigentlich das Wissen schon gehabt habe. Das war jetzt nicht, dass wenn man einer Fünfjährige dann herkommt, wenn man vorher gut angestrebert war und wir waren so richtig High-Level angestrebert, war jetzt das vom Wissen zu, außer die neuen Gegenstände. Und ich habe gewusst, das schaffe ich alles, aber ich muss Deutsch lernen. Und dann hat Tante gesagt, ich so, Tante, ich muss Deutsch lernen, das in der Schule werde ich das nicht lernen. Kannst du schauen, wo es Kurse gibt? Kannst du mir da helfen? Und Germanistik auf der Uni hat Kurse, also Deutsch für Ausländerinnen gehabt. Sie hat gesagt, da will ich hin, weil ich will das richtig gut lernen, richtig lernen. Und die haben gesagt, also, du kannst auf der Uni nicht inskribieren unter 18, weil ich damals, ich weiß nicht, wie heute die Regel ist, also, unter 18 kannst du kein Student sein. Und dann, wie hat damals der Institutsvorstand geheißen, ein älterer Mann, Professor irgendwie, und der hat gesagt, naja, wenn ich das unbedingt will, dann kann er mich als außerordentlicher Hörer aufnehmen zu diesen Kursen. Und ich war dann einige Jahre lang so außerordentliche Hörerin und habe diese Deutsch für Ausländer alle Kurse gemacht. Warum ich das so gerne gemacht habe, war, weil da halt Leute von überall ein bisschen zusammengemischt waren. Und das ist das, was mich schon immer fasziniert hat. Leute aus unterschiedlichsten Ländern und Sprachen und Backgrounds kennenzulernen. Und ich habe alle Stufen, die es da gegeben hat, gemacht, hauptsächlich von Hindi. Und es war großartig. Und dort habe ich dann Deutsch gelernt. Und dann nach einem halben Jahr da war das schon sehr einfach. Also war Deutsch, habe ich ganz schnell aufgehört und auch mal ins Ohr gekriegt, was ist, also was Dialekt ist. Das ist so, ja, ein gutes Gehör für Sprachen. Ich höre Sprachen ganz gut und kann mich dann ganz schnell orientieren.
Wie war es jetzt für dich, von Slowenien nach Kärnten zu kommen? Du hast deine Freunde zurückgelassen und hast du schnell neue gefunden oder wie ist es dir da ergangen?
Das war eine sehr interessante Experience deswegen, weil ich einfach ganz klar sagen, das ist jetzt 36 Jahre her. Vor 36 Jahren war ich definitiv Ausländerin selber klasse. Das war ganz klar. Es wäre ganz anders gewesen, wenn ich aus Skandinavien, aus England, aus Amerika da gelandet wäre als ein Jude. Okay? So wie also aus dem Balkanbereich zu sehen. Das war schwierig für Leute. Mhm. Und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich einfach offen bin, offen auf die Menschen zugehe und dass ich schlau bin. Und Freundinnen kennengelernt. Ich glaube, dass ich sicher ganz viele getriggert habe. Ich glaube, dass ich war schon so ein bisschen wie ein Alien. Ich war eher damals wie Hippie unterwegs und war in dieser Modeschule, wo wir halt High-Class-Haute-Couture-Sachen gelernt haben, was Kunst ist. Und damals war diese Kultur von, haben die Poppers geheißen?
Also Pop-Art, ja.
Und also nicht Pop-Art, ja, sondern
Popper.
Und dann Kommunismus, das ist immer Milka und Kiwi und Orange, die sind bekannt. Und dann, das ist der Marken, die das war, gemerkt, okay, Vespa, Popper, Haarschnitt und irgendeine bestimmte Marke. Also da habe ich überhaupt nicht gefunden. Deswegen war ich, und die waren halt immer mit ihrer Identität beschäftigt und haben sich ihr und ich wollte alles nur nicht irgendwo hineinpassen. Mhm. Das war ganz klar so. In der Musikrichtung, in meinem Ausdruck, also war ich sehr bunt. Ich kann mich unglaublich gut an, in Indien kann ich mich gut an die Umgebungen anpassen, ohne dass ich mich jetzt verliere, dass ich mich aufgebe. Also ich weiß dann, ich spüre ganz gut, wie ich einfach sein kann. Und so richtig gute Freundinnen, ich glaube, die haben mich gemocht, die haben mit der Zeit dann gesagt, das ist ein großes Thema, Ausländer, Ausländerinnen, Religionsunterricht und dann war Krieg und Jugoslawien ist aufgegangen, Ängste, dass jetzt Jugoslawien, Slowenien, Kärnten einnehmen wird, das ist schon echt verrückt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so tief verankert ist in den Menschen da, also wie sich überall von Generation das weiter übertragen hat eigentlich. Sie haben immer gesagt, das sind die Ausländerinnen, aber Sala ist anders. Mhm. Ich glaube, sie haben mich eher geschätzt, schon geschätzt auch, weil ich ihnen viel geholfen habe auch, und lernen auch so. Und ich habe grundsätzlich in meinem Leben nicht viele tiefe Freundschaften gehabt. Also so, ich kann in jeder Umgebung gedeihen, eigentlich, also halt schauen, aber es gibt nicht viele Menschen, die alles, die das alles nehmen können, was ich bin. Ich bin schon echt bunt und tief und wenn ich, also was meine, ich habe immer gedacht, dass jeder so ausgestattet ist mit diesen Fähigkeiten oder halt. Also wenn jetzt jemand vor mir sitzt, dann war mir das über, ich habe immer gedacht, jeder gibt so wie ich. Also ich, was mein größtes Gold ist, ist, dass ich den Menschen, der vor mir sitzt, einfach ganz schnell sehe. Ich sehe, was sitzt da mir gegenüber. Ich spüre das auch ganz klar. Ich sehe ganz klar, was sind die Schattenanteile, was sind die Lichtanteile und was ist die höchste Möglichkeit, die in dieser Person eigentlich steckt. Und das kann ich gar nicht abschalten. Das passiert einfach automatisch. Wenn man sich mit Human Design auskennt, ich bin Reflektorin. Das heißt, ich reflektiere, ich sehe das und ich reflektiere das der Person zurück. Das heißt, ich reflektiere sehr, die guten, die Lichtanteile, die man in sich trägt, zurück, aber auch die Schattenanteile. Das heißt, man kann mich entweder mögen oder ich kriege auch volle. Und man sich denkt, weil die halten gar nicht aus. Und ich habe mir auch noch nie, also ich, es ist mir wichtig, also ich sage Sachen auch manchmal sehr direkt. Und deswegen,
hattest du das immer schon in dir, hast du
ja,
gespürt,
das
oder
schon immer.
Hast du in der Ausbildung?
Ich habe immer gedacht, dass jeder so. Nein, ich habe immer gedacht, so okay. Sehen alle Menschen ja. Die Welt.
Das war und wann hast du gemerkt, dass der nicht so ist?
Vor 8 Jahren. Ja, was? Vor 8 Jahren? Ja, ich habe gedacht, das ist normal. Okay. Ja.
Und was war denn das Schlüsselerlebnis, oder was?
Dass ich gemerkt habe, dass wenn ich, also, ich habe mich immer mehr entwickelt halt und habe Tiefen in mir entdeckt und ich wollte mit Menschen darüber kommunizieren und mir Feedback und die haben einfach nicht verstanden, was ich rede. Verstehen heute noch nicht viele. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss mich jetzt eher so auf den Weg machen, wie die sehen denn die anderen die Welt. Und habe dann ganz konkret Menschen gefragt, weil ich das echt lange gedacht habe, dass das so ist. Und dann habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt. Und als ich so by the way einmal erfahren habe, wie Human Design, das werde ich nie vergessen. Ich war bei einer Veranstaltung, wo jemand so einen Impulsvortrag über Human Design gehalten hat. Und da konnte man im Handy, also sie hat das über das Handy dann, aber jeder konnte sein Geburtstag und ein Jahr eintragen und so. Und dann konntest du herausfinden, was für ein Typ du bist. Das sind 4 Typen oder sagen wir mal 4 und ein Subtyp. Und dann hat sie gesagt, okay, wie viele Manifestoren haben wir in der Gruppe, wie viele Traktorinnen haben wir, wie viele Generatorinnen haben wir, wie viele Reflektor. Und der Reflektor war nur ich nicht da, also nur ich die Hand gehoben. Und dann sagt, ja, das ist, also na, sie hat dann gesagt, Reflektor, ist wahrscheinlich keiner dabei, weil die sind so rar und die gibt es 9% auf der Welt und bla bla bla. Und ich habe dann die Hand gehoben und habe mir gedacht, also das will ich jetzt genauer wissen. Ich will das jetzt genauer wissen, was ist denn das? Und als ich diese Beschreibungen dann gelesen habe, okay, I see, ich verstehe. Ich wäre wahrscheinlich geduldiger gewesen, ich bin nicht um mich herum, wenn ich nicht von ihnen erwartet hätte, dass sie die Welt gleich erfassen wie ich. Klar weiß ich, dass jeder, je nachdem, wie er konditioniert ist, die Welt wahrnimmt. Und einfach die Prägung schon sehr viel, also im Übrigen, den uns fragen, das ausmacht. Aber es ist schon nochmal besonders, wenn man die Welt so erfasst, wie ich sie erfasse. Und das ist gleichzeitig natürlich auch das, was mich zu der Hebamme macht, die ich bin. Dass ich die Frau nochmal ganz anders betrachten kann, als wenn ich es nicht reflektieren kann. Und dass meine eigene Geschichte, die ich mitbringe, die als Kind definitiv herausfordernd war, mich in Räume in mir gebracht hat, dass ich mehr gezwungen habe, in mir zu erforschen, als im Außen, damit ich überlebe, als Seele eines Kindes, dass da ein Muskel und Sinne in mir geschult wurden, dass ich Menschen auch ganz gut lesen kann.
Mhm. Worauf schaust du da? Oder?
Ich kann es gar nicht sagen. Also ich schaue Menschen an und ich fühle sehr viel. Und weißt du, wenn man jahrelang so lebt, dass man all die, die in so einem Haushalt gelebt haben, wenn Alkoholiker im Haus ist, ein Alkoholiker, der nicht einfach trinkt und lustig ist und sich hinlegt, sondern dann eigentlich ausatmen kann. Und mein Zimmer war so neben der Stiege, wo der Papa immer dann hochgegangen ist. Und wenn du 15 Jahre deines Lebens, zum Teil bewusst, nicht bewusst, einfach fast jeden Abend wartest, wie wird er die Stiege hochgehen, dann entwickelst du Sinne in einer Hinsicht, die du sonst nicht hast, weil du weißt dann alles, du studierst dann alles. Wie sind die Schritte, wie viele Stiegen, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Stärke steigt er drauf, geht in die Küche, wie hörst du das Geschirr klempern, ist da noch was, ist da nichts mehr, schaltet er den Fernseher ein und hörst du jetzt ein Schnarchen, dann weißt du, okay, jetzt kann ich schlafen. Mhm. Und wenn er nicht so ist, dann bist du noch intenser angestrengt, was wird denn jetzt passieren? Mhm. Und ich glaube, wenn man also gezwungenermaßen die Sinne so schult, dann kannst du die Menschen gut lesen, das ist immer das eine. Und das zweite ist, baut man, glaube ich, aus dem heraus, was man selbst erlebt hat, also hat man das Bedürfnis, ganz was anderes aufzubauen in seinem eigenen Leben. Also für mich, also ist immer ein großes Ziel von mir, dass wenn ich aber in einer Partnerschaft bin, dass ich nicht mit einem Alkoholiker zusammen bin. Mhm. Und dann kommt mir dieses Repertorium sein noch dazu und dann ist das halt so ein Papier, was das eigentlich ausmacht.
Aber können wir nochmal zurück, du hast die Modeschule besucht,
ja.
Bist fertig geworden, hast du dann in dem Bereich gearbeitet oder?
Ich wollte unbedingt ins Theater. Mhm. Also High Fashion hat mich damals, das habe ich sehr dekadent gefunden, heute finde ich es richtig kunstvoll, diese hohe Kunst, die da gemacht wird. Und ich wollte ins Theater. Bühnenbild, Kostümografie. Ich wollte auch Schauspiel. Aber das habe ich ganz schnell dann an den Nagel gehängt, weil Slowenien Matura in Österreich nicht anerkannt hat. Mhm. Und ich hätte müssen so quasi nostrifizieren und Matura nachmachen in Slowenien, damit ich die Möglichkeit habe, überhaupt nicht zu bewerben. Und das man sich deppert, machen sicher nicht, schon aus Protest nicht. Und hab dann gesagt, okay, nein, dann ist es halt nicht die Schauspielerei, dann mache ich Theater auf andere Art und Weise. Mhm. Und wollte eigentlich nach der Modeschule, weil ich wollte nach Prag studieren gehen, Kostümografie und Bühnenbild. Und habe dort auch die Aufnahmeprüfung gemacht, 3 Tage lang. Und ich, das Mädchen von Jahren, konnte mit der Mappe nach Prag, wo alle wesentlich älter waren als ich und das 2., 3., 4. Mal eigentlich die Aufnahmeprüfung machen. Eigentlich wollte ich ins Theater. Und bin nicht aufgenommen worden. Und mein Ziel war dann, dass ich weggehe nach Matura für ein Jahr und dass ich mich in diesem Jahr vorbereiten werde auf die Aufnahmeprüfung und dann werde ich wieder probieren und dann werde ich eigentlich in Prag studieren, das war mein Ziel. Dann war ich ein Jahr in Spanien, Au-pair, war dann, bevor ich nach Spanien ging, mit meinem Ex-Partner schon zusammen und Spanien war einfach nur großartig und es war so ein bisschen schon unklar, ob wir jetzt da als Paar zusammenkommen oder nicht. Und als ich da in Spanien war, sind ganz viele Bilder von mir, von ihm, von Kindern, von Hund gekommen. Es hat mich sehr überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die Bilder einfach nicht weggegangen sind. Und es war dann irgendwie klar, also, natürlich diese Bilder. Und das haben sich in meinem Leben alle Bilder, die jemals so in meinem Schädel drin waren, irgendwie manifestiert. Das hat sich irgendwann, war jetzt immer dann die Realität und die Wahrheit. So, das ist was heißen. und bin eigentlich wegen diesen starken Bildern, die in mir waren, so gekommen sind, wo ich dachte, ich will ja nach Prag. Warum Familie, Kinder, Hund, Mann? Das war nicht in meinem Konzept irgendwie. Aber ich habe dann tatsächlich die Entscheidung getroffen, vielleicht in Prag. Ich bin nicht nach Prag, weil es war klar, wenn ich nach Prag gehe, 5 Jahre lang dort studiere, dann muss ich in der Saison arbeiten gehen, damit ich Geld für Studium verdiene. Dann sind wir nicht mehr ein Paar. Das war ganz klar. Fühle mich so innerlich. Und bin deswegen in Frankreich geblieben. Und habe dann geschaut, was kann ich denn da machen? Und habe im Theater so, und habe im Theater, also in, wie heißt es jetzt, Amateurtheater, Kostüme gemacht. Und wir haben dann ein geiles Theater gehabt, vom Englisch Institut auf der Uni, Innet hat es geheißen, oh Gott, das waren geile Zeiten. Und haben dort viel Theater gemacht. Und das war mein Theater. Und habe dann geschaut, okay, was interessiert mich? Es interessieren mich ja sehr viele Sachen. Was könnte ich jetzt studieren, wenn ich da bleibe? Das war klar, dass mein Ex-Partner da fertig studieren wird. Und dann habe ich gesagt, okay, Russisch, Medienkommunikation klingt gut. Wirklich wissen, dass das sicher nicht mein, also, dass das nicht das ist, woraus ich dann, also, es wird nicht, also, Uni-Karriere wird es nicht sein und russische Texte in einer Firma werde ich auch nicht übersetzen. Das war mir ganz klar. Aber ich habe das übermittelt gekriegt, wenn man was beginnt, dann macht man es fertig. Und deswegen war ganz klar, aufgeben, dazwischen aufhören, das ist sicher, das machst du jetzt fertig. Ich habe dann nach dem ersten Jahr schon mein erstes, nach dem ersten Jahr Uni habe ich schon mein erstes Kind bekommen. Und das war die Initialzündung für alles andere in meinem Leben. Das ist meine Tochter Kaiser. Und die hat durch diese Schwangerschaft und diese Geburt und warum auch immer es so war, dass ich zu Hause geboren habe, ich komme nicht aus einer, also in Jugoslawien, ich habe nicht einmal die Hebamme davor gekannt. Ich habe keine Frau gekannt. Also in Jugoslawien war das ganz gut, dass man zu Hause findet. Ich weiß, dass eine Freundin von mir da schon Hausgeburt hatte. Für mich war ganz klar, ich will eine Hausgeburt. Und das hat meine Seele ganz klar gespürt, so ist es, das ist dein Weg. Und nach diesem, also nach diesem Kennenlernen, den man des Hebammenwissens und der Hebammen in meinem Leben und dieser Erfahrung der Geburt, hat sich was in mir geöffnet, wo ich gewusst habe, nach dieser Geburt, es gibt nichts anderes auf diesem Planeten, was ich machen will, als diese Hebammen. Also das war so wie und damals war es so, dass die Aufnahme alle 3 Jahre war. Es war damals noch eine Akademie. Ich habe so Vorschlag gemacht, wie funktioniert das. Und dass da keine Aufnahme war, dann habe ich noch weiter studiert. Dann habe ich das zweite Kind geboren, noch als ich auf der Uni war. Also mein zweiter Sohn ist 2 Jahre knapp. Dann sind sie auseinander. Und dann wollte ich dann fertig werden, da habe ich gewusst, okay, es gibt wieder eine Aufnahme. Und dann soll ich es fertig machen. Und mein Ex-Partner war so, du machst das, weil ich glaube, er hat das deswegen gesagt, weil er wusste, wenn ich das nicht ausprobiere, ich immer herumstehen kann, weil ich das nicht ausprobiert habe. Und er das wollte sich nicht widersprechen. Und er sagt, nein, du machst das jetzt. Und dann bin ich mit so ein bisschen Holpersteinen, dann durfte ich dann diese Aufnahmeprüfung machen. Und bin aufgenommen worden. Und ich glaube, es war eine Woche zwischen meiner Diplomprüfung auf der Uni und dem Beginn von meiner Ausbildung. Meine Kinder waren damals 2 und 4. Und dann die Hebammen Akademie angefangen. Ja, und ich habe immer gewusst, ich will Adoptierungen im außerklinischen Bereich sein. Und ich will für die Frauen draußen sein, ich will Entführungszentren gründen, ich will alles im draußen kreieren, dass die Frauen nicht versorgt sind. Dann habe ich das gemacht. Während der Ausbildung, nach den 2 Jahren, habe ich das hingekriegt.
Wie kann man sich die Ausbildung vorstellen? War das wie aus der Schule? Oder hast du so Blöcke gehabt?
Also, wenn man von der Uni kommt, die Uni finde ich sehr frei. Mhm. Es war sehr frei, sehr kollegial, sehr auf Augenhöhe. So habe ich das empfunden. Ich habe die Uni-Zeit sehr genossen. Ich war ja mit den Kindern, dann bei den Vorlesungen. Wir waren, das Holistik war ein kleines Institut, das war einfach großartig. Ich habe es geliebt. Und hier waren meine Akademien, das war Schule. Ich war für die Lehrerin in der Schule. Ich muss dort sitzen von 8 bis 4 jeden Tag. Ob jemand interessiert ist, ihr Wissen beizubringen oder nicht. Ich meine, es hat schon Highlights gegeben, aber es war jetzt nicht so damals die Ausbildung. Ich finde, es waren sehr viele, die uns ausgebildet haben, denen wir mehr ein Klotz am Bein waren, als dass sie es wirklich leidenschaftlich gerne gemacht haben. Bedauerlicherweise, das war wirklich so. Ich habe mich unglaublich oft gefragt, was geht da eigentlich? Ich sage ja nicht immer zu Hause, was tust du da?
Wie waren die Kinder betreut in der Zeit?
Meine erste Tochter war im Kindergarten schon und ich habe gesagt, ich kann das nur mit meinem Herzen vereinbaren, wenn, also unter der Woche, weil eine Frau aus Slowenien da, ich habe mein Kinderbetreuungsgeld, das ich gekriegt habe, also für sie hergegeben quasi. Es ist am Montag gekommen, war am Montag bis Freitag da, hat auf den Janusz aufgepasst und hat gekocht und hat uns unterstützt im Haushalt. Und die Tochter war schon im Kindergarten und so haben wir das gemanagt. Weil jetzt so, wir haben nicht in der Stadt gewohnt, wir haben am Land gewohnt, weil ich wollte es meine Kinder am Land wohnen, wir haben ein Auto gehabt. Also, wenn ich jetzt so zurückdenke, denke ich mal, wir haben eigentlich keine Ahnung, wie wir das machen, aber wir haben es gemacht. Und wir haben es gut gemacht, finde ich. Auch, wir wollten ein Haus umbauen, dann auch noch gleichzeitig, also das haben wir dann, ad acta gelegt, Gott sei Dank. Ich finde, wir haben ganz viel geschafft. Alleine geschafft, weil meine Familie war nicht da. Die Familie von meinem Ex-Partner war nicht da. Es hat keine Familie da gegeben. Meine ist in Slowenien. Meine Mama hat noch gearbeitet. Wir haben es einfach alleine gemacht.
Bist du jetzt selbstständig tätig? Also, jetzt waren wir gerade in der Ausbildung. Bist selbstständig tätig. Da geht es um eben Geburtshilfe, aber es steht auch Themen wie Reinkarnation auf deiner Website, was ich recherchiert habe. Mhm. Und du bist schon wieder, also nicht schon wieder, es ist viele Zeit dazwischen, aber jetzt auch im Umbruch.
Ja.
Wie schaut dein Berufsalltag heute aus? Was ist es, was du tust?
Naja, heute schaut es mir wieder so aus, mal alles wie die letzten 20 Jahre. Also ich habe jetzt 20 Jahre lang das Hospitalzimmer gearbeitet. Das glaube ich, was das heißt, kann man sich nur vorstellen, wenn man so eine Person lebt. Also mein Ex-Partner und meine Kinder wissen ganz genau, was das heißt. Und alle Studentinnen, die bei mir im Praktikum waren, wissen das auch ganz genau. Alle anderen, die so eine Person in meinem Leben haben, haben keine Ahnung, was das eigentlich heißt.
Also wie kann man sich das vorstellen? Bist du immer auf Abruf?
Genau. Also das heißt, ich war die letzten 20 Jahre, wenn ich nicht gerade Kinder gekriegt habe, und insgesamt 4, und die Jugend dann auch noch gekriegt, das ist gestern 17 geworden. Man ist Tag und Nacht in Rufbereitschaft, 10 bis 11 Monate im Jahr. Das heißt, du weißt nie, wann dich die Frau anrufen wird, du weißt nie, wann du hinfahren musst, so wie ich mit euch da heute sitze, weiß ich nicht, wie mein Leben in der Stunde aussieht. Also Spontanität ist etwas, was ich ganz gut kann, weil sonst hätte ich mich schon längst dahin. Also das kann ich in Ruhe gar nicht machen. Also das ist einmal etwas, was dich immer begleitet. Wenn du für Mehrgebärende in Rufbereitschaft bist, ist dein Radius unglaublich eingeschränkt. Also Mehrgebärenden bilden schneller als Erstgebärende, das wissen wir. Das heißt, wenn man zu Hause, sagen wir mal 1:20 Stunde, ist schon echt zu weit. Man hat vielleicht ist schon, oder einfach nur sowas stinknormales. Zum Beispiel, ich bin so dankbar, vor allem Freitag habe ich eine Geburt gehabt bei einer 7-gebärenden Frau, die in weiter weg wohnt. Im Mittelpunkt von Kärnten. So man sich ja, also weiß zum Fahren. Und sie hätte eigentlich eine jüdische Beziehung gehabt. Und ich habe mir gedacht, und sie ist immer bis jetzt über den Ding dran. Und ich habe mir gedacht, der Sommer ist ein bisschen im Arsch eigentlich, weil ich weiß, ich bin jetzt schnell, wenn sie mich anruft. Wenn ich jetzt von der Kunstgasse mit dem Fahrrad zum See fahre und dann mit dem Brett am See draußen bin, ist das schon unglaublich risky, weil ich weiß, wenn sie mich anruft, dann dauert es 3 Stunden, bis ich mit dem Brett rein bin und mit dem Fahrrad her. Das heißt, es ist schon sehr riskant. Kann ich nicht so ganz entspannt machen. Und jetzt hat es zum ersten Mal in meinem Leben 2 Wochen vor dem Geburtstag, noch sogar mehr als 2 Wochen vor dem Geburtstag geboren. Das erleichtert mein Juli sehr, aber das kann ich entspannter mal baden gehen vielleicht. Auf jeden Fall entspannter, als wenn sie noch eins wäre zum Beispiel.
Wie viele hast du gleichzeitig?
Genau, im Juli zum Beispiel. Also ich habe in den letzten Jahren so durchschnittlich 30 Geburten im Jahr gemacht, was sehr viel ist. 30 bis 35 Rufbereitschaften. Weil zum Beispiel Rufbereitschaft ist auch bei den Begleitungen, die dann in die Klinik gehen, dann mal 35 Rufbereitschaft. Das ist eine Zahl, die jetzt nicht so groß klingt, aber die ist sehr groß. Für alle die, die das machen, in dieser Art und Weise wissen 35, wenn du Vorsorge, Nachsorge auch machst, das ist richtig, richtig viel. Im Juli 5, 6. Die beiden haben schon geboren, 3 sind noch ganz. Und die wohnen ja nicht alle in Klagenfurt um die Ecke. So wie aktuell, dass man weiß, eine ist in Aria, eine ist Richtung St. Georgen am Längssee. Eine ist in Mittlern, ein paar sind in Klagenfurt. Also es ist, also ich mach, manchmal komme ich mir vor, als würde so Kärnten rumreisen. Also Gott sei Dank gibt es Podcast und Werbung. Sonst würde ich mich echt in den Arsch beißen, weil diese stundenlange Autofahrt, ich dachte, so gut wie ich Kärnten kenne. Also jede Straße, die ich neu entdeckt, finde ich großartig, aber ich könnte echt Taxifahrer in Kärnten sein, glaube ich.
Kannst du dich noch an deine erste Geburt erinnern, die du begleitet hast?
Ja, ganz gut. Ich weiß, wo die Frau gewohnt hat. Es war jemand, eine Russin, die mit einem Österreicher zusammen war, in der Nähe von Elbig, als ich wohnte, in diesem Hochhaus dort. Eigentlich habe ich im ersten Jahr meiner Karriere mit einer Kollegin zusammengearbeitet, bin ein Jahr mitgegangen, ich war die Geburt gemeinsam betreut, damit ich die Hausgeburtshilfe lerne. Und es war eigentlich geplant, ich war als Zweite, die mitgeht. Und die hat dann letztendlich so schnell geboren, dass ich allein war bei der Frau, und meine Kollegin noch gar nicht da war. Also sie hat ihr erstes Kind gekriegt, war aus Russland da, und ich habe mich innerlich angemacht. Also, ich bin alle Tode in mir gestorben. Also so sagen, das nur mal fokussieren, zentrieren, atme tief hinein und mach das jetzt. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war meine erste Geburt, die ich dann, die ich ungewollt alleine gemacht habe. Und ich kann mich auch ganz klar an die erste bewusste alleine, also wo ich allein gewesen war, erinnern. Das ist eine Frau, also da ist ein Paar an mich herangetreten, Sarah, du warst für unsere Hebamme, bist du gut. Und das bin ich alleine. Ich sag, doch, du kannst das. Du warst für unsere Hebamme. Und ich hab gesagt, ihr seht da mehr als ich gerade sehe, aber, und dann habe ich auch, bin ich nicht mehr so zusammen. Du kannst jetzt nicht jahrelang sagen, du bist nicht ready. Du wolltest das machen, du bist jetzt mitgegangen ein Jahr und jetzt schnall deine Eierstöcke hoch und und sammel die, das wolltest du, das war dein Ziel, du hast so viel dafür gegeben, dass du das machen kannst, und jetzt gehst über, also bist mutig und machst das einfach. Und ich bin ihm unglaublich dankbar dafür. Das war so ein Icebreaker. Und dann sagt so, und jetzt bin ich getaufte Hebamme quasi, und jetzt mache ich's.
Jetzt machst du auch, begleitest du Frauen bei Haus und Boden. Wir sitzen aber hier in einem innerstädtischen Studio, wo man dich auch treffen kann.
Ja.
Was passiert in diesen Räumlichkeiten?
In diesen Räumlichkeiten findet im ersten Raum die Schwangerenvorsorge statt, weil in der Schwangerschaft kommen die Frauen in die Vorsorge, dann regelmäßig. Dann findet, also die Geburtsvorbereitung der Akupunktur. Und dann finden andere Räume statt, die ich eröffnet habe quasi, dadurch, dass mich die Geburt so interessiert und ich das halt echt wie ein Nerd studiert habe, habe ich gesehen, dass da sich Räume in Menschen öffnen, wenn wir diese Prozesse der Geburt durchwandern, die wesentlich mehr sind, als dass ein Kind geboren wird. Im Endeffekt ist es eine tiefe Geburt der Frau an sich selbst. Und dieser Algorithmus, der sich unter der Geburt an Kräften abspielt, habe ich dann gedacht, jetzt haben wir einfach viel öfters in unserem Leben. Und dann habe ich mich selbst beobachtet, wie das passiert eigentlich in mir. Und habe danach gesucht, wie kann ich diese Räume, die ich spüre, die sie jetzt aufmachen, noch mehr öffnen und bewusster hineinschauen, was mich als Mensch eigentlich ausmacht. Und warum habe ich diese Begegnungen mit Frauen? Weil ich davon überzeugt bin, dass egal wer wir sind, was wir machen, dass die Menschen, die in unser Leben kommen, nicht einfach so in unser Leben kommen oder Begegnungen, die wir in dem haben, sondern sie haben einen Sinn. Und dann habe ich damals geschaut, welche Tools gibt es, welche Arbeiten, welche Techniken gibt es, dieses unbewussten Raum uns öffnen können. Weil ich beobachtet habe, unter der Geburt öffnet sich ganz viel Unbewusstes in der Frau. Also die Frau hat einen direkten Zugang zu ihrer Quelle, und es fliegt ihr auch manchmal einiges um die Ohren, weil man mit diesen unbewussten Konditionierungen und Vorstellungen über sich selbst und über die Welt und woher man kommt und so ein bisschen, man muss halt alles aufgeben. Man muss vieles loslassen unter einer Geburt. Und dann bin ich zur Atemtherapie und Reinkarnationstherapie gekommen, der Karinka, und habe diese Ausbildungen gemacht. Und das war erstens eine tiefe, selbstreflektive Arbeit, wo ich so ein bisschen innehalten konnte und schauen konnte, so, was hast du jetzt kreiert aus dem, wo du herkommst? Was hast du dir für ein Leben aufgebaut? Was hast du, wer bist du eigentlich? Und aus welchen Mustern und Konditionierungen reagierst du? Und was für eine Schlösser und Mehrung hast du dir da eigentlich aufgebaut? Und als ich dann selbst in diesem Prozess war und das richtig gecrashed ist in mir, habe ich dann noch eine andere Dimension dessen gekriegt, was wir da unter der Geburt eigentlich machen. Und was halten wir da eigentlich? Und was passiert da eigentlich mit der Frau? Und habe dann gesehen, hey, ich weiß, dass ich die Frauen, die ich dann begleiten darf, mir gegenüber sehr, sehr öffnen. Und ich weiß, dass die Frauen das spüren. Und ich weiß, dass ich die Frauen sehr, also ich brauche einfach sagen, dass ich Initialzündung für sehr viele Frauen war, dass sie ihr Leben dann anders in die Hand genommen haben. Weil man sie in so einem vulnerablen, offenen Prozess begleitet. Und dass ich das super gut kann, die Menschen dann zu sehen und zu pushen, dass sie in ihre höhere Möglichkeit gehen. Und dann habe ich gesehen, die Geburtshilfe, also die Hebammerei ist nicht einfach zu eng. Das ist einfach nur ein Abschnitt im Leben einer Frau. Und ich weiß, und es ist nicht überheblich gemeint, ich weiß, dass meine Frauen wahrscheinlich ihre Kinder gekriegt haben, weil sie gerne wollten, dass ich noch einmal in ihrem Leben bin und dass ich sie noch einmal begleite. Und dann habe ich gesagt, das ist doch verrückt, das ist doch insane. Frauen werden jetzt 6 Kinder kriegen, damit sie diese Räume, weil sie gesehen haben, sie können da einen Raum aufmachen, das bringt sie weiter und das macht sie schöner, das macht sie breiter, das macht sie größer, das macht sie weiter. Das ermöglicht ihnen mehr, also es wird mehr Potenzial entfaltet in ihnen. Also okay, aber eben, Reproduktionsphase ist einmal vorbei und die Frauen wollen dann weitermachen und sagen sie, Mann, das kann ich nicht mehr in meinem Leben haben. Und ich sage, okay, wie kann ich, welche Art kann ich noch machen, dass die Frauen sehr wohl zu mir kommen können, auch wenn sie keine Kinder mehr kriegen. Und zwischen 40 und 50, ich bin jetzt 51, hat es mir auch alles abgerannt. Diese Perimenopause, von der ich absolut nicht vorbereitet war. Und jetzt, hey, wir Frauen sind da ja echt in einer tiefen Transformation in diesen 10 Jahren. Und wie geil wäre es, wenn man auf das vorbereitet ist, dass wir das nicht wie ein Tsunami über dich drüber fährt. Nicht nur ein Körper, absolut nicht nur ein körperlicher Hinsicht, sondern was psychisch, was mit unserer Psyche, mit unserer Seele eigentlich in der Zeit passiert. Und wie großartig wäre es, wenn man Frauen dann nicht letztendlich psychiatrisch betreut, sondern das als stärkend und als die tiefste Transformation im Leben einer Frau sieht und hat dann eben gesehen, hey, die Atemtherapie oder die, das Reisen im unbewussten Bilder der Seele sind eine super Möglichkeit, ohne dass die Frau Kinder kriegt oder Mann, dass man in diese Selbstreflexion, in diese Unterstützung der Selbstentfaltung eigentlich ist oder herausfinden, wer man eigentlich ist. Und das ist jetzt eine Arbeit, die sich sehr formiert, wo ich weiß, ich hänge Chiromerei, die wird sich auf jeden Fall schon ab Oktober an den Nagel. Ich werde keine Hausgeburt mehr machen. Wir haben noch 3 im September und das war's. Und ich glaube, ich werde mich aus der Chiromerei in dem Sinne, wie ich sie jetzt mache, auch dann allein zurückziehen. Und möchte Geburtsräume halten für Menschen, nicht nur für Frauen, weil ich finde, so offen wie die Männer heutzutage sind, waren sie noch nie in der Geschichte der Menschheit, glaube ich. Und das finde ich wunderschön. Und es kommen auch Männer mittlerweile in meine Räume, die sagen, hey, ich will verkörpert der Rollen spielen. Ich will verkörpert der Mann sein, Partner sein, Begleiter sein. Ich will meine Frau verstehen. Ich will verkörperter Vater sein. Ich will nicht nur irgendeine Nebenrolle spielen im Familiensystem. Und davon verneige ich mich. Ich glaube, das ist sehr transformierend, wo wir gerade stehen in der Gesellschaft und auf diesem Fleck der Erde. Und deswegen bin ich selbst in diesem Übergang, wo ich noch nicht klar bezeichnen kann, wie wird das heißen, was wird das werden, wie wird das sein. Es wird auf jeden Fall Geburt sein. Und das ist das, was ich kann. Und es freut mir natürlich unglaublich am Herzen, weil ich es kaum aushalte, dass ich den Frauen zuschaue bei ihren tiefsten, also in ihrer tiefsten Stunde, wo sie zu ihrer Kraft kommen, ihre Kraft entfalten und wo sie so über sich hinausgehen und so groß sind und sich dann gleich wieder klein machen. Also, ich habe das nicht gut gehen. Also dann gebären Frauen, legen dir das hin, wo du sagst, wie hat die jetzt geboren? Sehr insane. Wo ich mich als Mensch, als Frau, als Hebamme einfach nur verneige. Und dann, so im Wochenbett, kommen die Frauen, ich war zu laut, ich war zu das, ich war zu das, ich war zu das, das habe ich nicht gut genug gemacht. Ja, geht's noch? Ja, immer, wir haben, glaube ich, das größte Talent, uns über uns hinauszuwachsen und uns gleichzeitig sofort wieder klein machen und abwerten. Und das ist echt beinhart, wie tief das in uns verankert ist. Also ich werde definitiv Räume öffnen, wo die Frau die Größe in sich einmal festgibt. Aber ich weiß, wovon ich spreche. Also ich darf diese Anteile in mir auch noch regelmäßig beobachten. Aber ich bin gut genug, kann ich überhaupt irgendwas? Jeden Tag steht ein Mann hier mit mir auf meiner Schulter auf und sagt, Sarah, du bist nicht gut genug. Und dann sagt er, fuck you, geh runter von meiner Schulter, brauch dich nicht mehr, war vielleicht einige Jahre in meinem Leben genug, aber jetzt wichtig, aber jetzt brauch ich dich nicht. Und wo ich mit Abstand diese Anteile einfach beobachten darf und kann und diesen Muskel, des ich bin gut genug, einfach üben kann. Und das ist generalisiert in der Gesellschaft, ist durch die 5000 Jahre Patriarchats, das ist nicht der Muskel, den die Frau am stärksten ausgeprägt hat. Und das ist mir ein Anliegen, Räume zu öffnen, wo die Frau genau diese Muskel einfach trainieren kann. Genau. Das ist mein größtes Anliegen. Und deswegen weiß ich noch nicht, wie das dann... Also, ich lasse mir der Zeit ganz bewusst und will nichts über aus einer Angst heraus, dass ich überlebe. Also ich will nicht aus einer Angst heraus kreieren. Das möchte ich auf Nachhinein fallen. Und ich habe ganz ein tiefes Vertrauen in eine höhere Intelligenz und ins Leben, dass ich weiß, es ist alles gut. Es ist alles gut und ich darf mir diese Auszeit nehmen. Und wenn ich die Menschen frage, was willst du dann machen? Dann sage ich so ganz ehrlich, ganz genau weiß ich es nicht. Mhm. Genauso wie es euch sagt. Ich weiß, ich meine, es kommen eh verschiedene Angebote und Anfragen, mhm. Ich finde es magisch. Und dann weiß ich, und es wird ein Tag geben, wenn ich aufgehe, dann weiß ich ganz genau, und das ist als nächstes dran. Aber ich bin mittlerweile so schlau, dass ich weiß, dass ich zwar alles, was ich in meinem Leben erreichen wollte, aus meiner Intelligenz heraus kreiert habe und aus meinen Möglichkeiten, die in mir angelegt sind, aber mittlerweile bin ich eben so schlau, dass ich weiß, das ist nicht das Höchste, das ist nicht die höchste Intelligenz und dass es Grenzen hat. Und wenn ich nur an das vertraue, was ich in mir finde, ist es zu wenig. Also ist es nicht das höchste Gut. Und da gibt es noch irgendwas anderes, an was ich glaube, dass wenn ich mich dafür öffne, mehr Raum kreieren kann dafür, was ich machen soll. Ja.
Ich habe jetzt gerade, während du von dieser Energie gesprochen hast, wirklich Gänsehaut bekommen. Mhm. Wow, das war hier echt zu spüren. Und bevor unsere Zeit um ist, weil irgendwie die Zeit schon so fortgeschritten ist, habe ich ein paar organisatorische Fragen. Muss ich geboren haben, um quasi bei dir hier in diesen Räumlichkeiten mit dir arbeiten zu können? Und du hast heute gesprochen, dass du selbst auch einen Podcast machst. Wo kann man diesen Podcast anhören und worum geht's da vielleicht nur ganz kurz,
dass man das auch genau machen kann? Also, man muss nicht selbst geboren haben, man muss auch nicht Frau sein. Jedes Human Being ist ein Leben lang in einem Transformationsgeburtsprozess. Ich glaube persönlich, dass wir auf die Welt als sehr rein und sehr ganz kommen und wir immer mehr Haut uns anziehen müssen, um diese Welt da zu überleben. Und die einzige Möglichkeit, diese Welt zu überleben, ist, die Welt in unserem zu studieren und Muster in uns zu kreieren und Überlebensstrategien, damit wir überleben, weil wir nicht überlebensfähig sind. Und wenn wir dann in Mitte unseres Lebens sind, kommen wir drauf, die Rüstung, die wir tragen, ist groß, wer sind wir eigentlich wirklich? Das heißt, was ich mache dann, ob Frau oder geboren, nicht geboren, ob Mann oder wie man immer sich auch einordnen würde oder bezeichnen würde, jeder ist in diesem Prozess, jeder ist in diesem Prozess. Podcast mache ich seit März. Findet genau da statt, wo ich jetzt sitze, wo wir sitzen mit eurem Podcast. Ich wollte diese Geschichten der Frauen, der Mikroorganismen in meinem jeglichen Alltag von Visite zu Visite zu gehen und in diese Universen von Familien einzukaufen, in denen ich unterwegs bin, und diese wahren und ehrlichen und vulnerablen Geschichten zu hören. Das ist einfach so groß und ich habe mir so oft gedacht, es wäre so großartig, wenn andere zuhören würden, was wir gerade öffnen, was wir gerade besprechen. Und meine Idee war, oder mein Gedanke war, ist es möglich, das in einem Podcast auch so hinein zu verpacken, dass das trotzdem ehrlich, vulnerabel und offen bleiben kann. Es ist möglich und habe damit angefangen. Jetzt sehe ich aber, das macht mir so viel Spaß und so viel Freude und Resonanz ist wunderschön, dass ich das auf jeden Fall weitermachen möchte mit dem Podcast.
Wie heißt dein Podcast?
Also mein Podcast heißt Wonder Words Podcast, weil wir Wunder sind, weil wir es mit Wundern zu tun haben, weil es so viele Wunder gibt in unserem Leben und weil wir Wunder kreieren können. Wonder Words Podcast ist auf Spotify zu finden, ist auf Apple Podcast, wo überall gibt es das?
Amazon Music, ja.
Es gibt auf allen Podcast-Plattformen zu finden und auf YouTube, weil es weil ich es wollte, dass es auch auf YouTube aufgenommen wird, damit man die Sprache einstellen kann, weil ich weiß, dass ihr ein Publikum habt, das englischsprachig ist, und auf YouTube kann man das, die Sprache, die Untertitel einfach einschalten, und das finde ich großartig, deswegen ist es auch auf YouTube. Also, ihr könnt es gerne reinhören, es
sind, werde ich bestimmt
es sind einige Folgen schon online, und ich, ihr habt mir früher gesagt, ihr macht es einmal im Monat eine Folge, ich mache alle zwei Wochen eine Folge, und ich finde es großartig.
Wir finden es auch großartig. Leider ist unsere Stunde schon vorbei. Es ist wie im Flug vergangen. Und wir schließen unseren Podcast immer mit einem Word-Rap. Und also es soll ein paar Sätze oder Fragen, und bitte dich dann spontan zu antworten.
Sehr gerne.
Frauen müssen?
Gar nichts.
Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
This girl is on fire.
Und dein Lebensmotto lautet?
Wunder wirken.
Sehr schön. Danke dir. Für die schöne Stunde mit dir.
Danke euch. Magisch.
Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Wir würden uns über Rückmeldungen oder auch Empfehlungen für mutige Frauen sehr freuen.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like hier lässt.
Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Formaten, Spotify, Amazon, Google Music, natürlich auch auf unserer Website.
Wir werden auch auf FRO gesendet, und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freundinnen, Vätern und Müttern, Nachbarinnen etc. von uns erzählt und uns weiterempfiehlt.